Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, der überall in Deutschland sein könnte, weil nämlich überall in Deutschland gerade um das Thema gerungen wird, dem wir uns heute widmen wollen. Wie gut gelingt die Aufnahme und Integration von Menschen, die neu an einem Ort sind, den sie sich gar nicht ausgesucht haben? Und wer ist es, der sich um Geflüchtete kümmert? Entschieden haben wir uns für die Kleinstadt Gescher im Münsterland. Wir sind zu Gast im Bunten Haus und entstanden ist dieser Treffpunkt durch das Engagement von der hiesigen Flüchtlingsinitiative Willkommen in Gescher rund um das Jahr 2015, so wie an vielen anderen Orten in Deutschland auch. Damals waren sehr viele Aktive im Ehrenamt, aber inzwischen, das muss man sagen, ist der Kreis der Engagierten deutlich kleiner geworden. Unser Thema also heute in Agenda, schaffen wir es noch einmal, wenn Freiwillige bei der Geflüchtetenhilfe fehlen. Wir möchten gerne auch Ihre Erfahrungen an Ihrem Ort im Lauf der Sendung aufgreifen, wie gut oder auch schlecht Integration im Moment gelingt, welche Erfahrungen aus den lokalen Initiativen, welche positiven Erfahrungen so sind, dass sie sich rumsprechen sollten, an anderen Orten genutzt werden können und auch welche persönlichen Enttäuschungen oder Fehlschläge es im Lauf der Jahre gegeben hat. Über solche Dinge wollen wir sprechen. Sie können sich gern an unser kostenfreies Hörertelefon wenden unter 00800 4464. 4464, ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. Nun schauen wir aber erstmal darauf, wie und wo Geflüchtete in Gescher leben. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat gestern an der Seite der Bürgermeisterin eine Ortsbesichtigung miterlebt.
Genau, und zu dieser Stadtrundfahrt, die Frau Kutüm und ich gemacht haben, möchte ich Sie gerne mitnehmen.
Wir fahren einfach los und Sie erzählen mir jetzt erstmal, wo fahren wir als erstes hin?
Das ist die große Frage. Ich würde sagen, wir fahren mal einfach so die Bahnhofstraße entlang. Das ist unsere Hauptdurchfahrtsstraße in Gescher und da haben wir auch schon ein Gebäude gemietet seit langem und dann zeige ich Ihnen mal, wie schön das ist.
Die meisten Flüchtlinge, Geflüchteten oder Menschen aus der Ukraine, die hier gerade untergekommen sind, leben in Gescher in ganz normalen Wohnhäusern. Man muss sagen, Gescher ist ein schmuckes Städtchen. Man hat den Eindruck, fast alle Menschen leben hier in Einfamilienhäusern. Fast alle sind rot verklinkert und haben Vorgärten und Gärten hinterm Haus. Und auch dieses erste Wohnhaus, das Frau Kutüm mir gezeigt hat, ist ein solches Wohnhaus aus rotem Backstein mit einem Garten. Und dort leben Geflüchtete.
Also wir haben das auch gut renoviert übernommen, haben das schon seit einigen Jahren angemietet und da wohnen Flüchtlinge aus verschiedenen Nationalitäten, in aller Regel alleinstehende Männer, mitunter aber auch Familien.
Gescher ist umgeben von Landwirtschaft, Äcker und Felder, wohin das Auge reicht. Und da gibt es große Höfe, aber nicht alle werden mehr bewirtschaftet. Und auch in so einem ehemaligen Bauernhaus sind Familien untergebracht.
Da haben wir sehr lange überlegt, ob wir das machen können. Aber die Raumaufteilung war halt eben so schön, ne? Mit den verschiedenen Küchen. Also hier wohnen auf jeden Fall Familien.
Die müssen allerdings mobil sein, denn zu Fuß kommt man da schlecht hin. Und die Autobahn fährt gleich nebenan, da muss man auch ein bisschen Abstriche machen. Aber ein großes Haus, was Platz für viele Menschen hat. Zurück sind wir gefahren durch das Gewerbegebiet. Auch da gibt es Unterkünfte, die angemietet sind. Die Stadt Gescher hat 22 Unterkünfte insgesamt angemietet, aber auch einige Häuser gekauft. Und wollte auch selber noch bauen. Und in einem Viertel, das auch wieder mit etwas größeren Einfamilienhäusern bebaut ist, da sollte eine Unterkunft entstehen.
Wir haben den Spielplatz, man sieht das so, gerade nochmal aufgerüstet, mit neuen Spielgeräten versorgt.
Da stimmt was nicht mit dem O-Ton. Dann erzähle ich halt, wie das aussieht. Da war ein großer Spielplatz mitten in diesem Wohngebiet. Da war ein Bolzplatz direkt daneben. Und auf diesem Bolzplatz, da sollte eine Unterkunft mit 6 Wohneinheiten gebaut werden. Dann gab es Protest von den Nachbarn aus Seiten der Bürgerschaft. Und die Politik hat sich dann letzten Endes entschieden, auf dieses Projekt zu verzichten. Weiter sind wir gefahren wieder in die Innenstadt zur Grundschule. Und neben der Grundschule steht eine große Turnhalle und daneben eine etwas kleinere Halle, die man als Ausstellungshalle, als Kunsthalle benutzen kann. Beide Hallen stehen im Moment leer, werden weder von der Schule noch von den Vereinen genutzt. Hier wartet man auf Geflüchtete oder auf Menschen, die aus der Ukraine kommen, und alles ist schon vorbereitet.
Das heißt, wir haben Bauzäune, da sind noch einige angelehnt, aufgestellt, mit Folien entsprechend bespannt, um ja sozusagen kleine Wohneinheiten zu schaffen. Und natürlich haben wir Betten gekauft, kaufen können. Das war ja auch mal sehr schwierig, es gab ja nichts. Aber wir haben natürlich Betten und Spinte reingestellt, Tisch, eine Sitzmöglichkeit, und dann werden wir eben das Gebäude entsprechend mit Tischen und Stühlen und so weiter einrichten, damit man sich da dann tagsüber auch aufhalten kann und ausweichen kann und sich nicht auf den Wecker geht, wenn man sich den ganzen Tag in diesen kleinen Einheiten aufhalten muss. Aber da ist auch das Thema Brandschutz noch nicht geklärt.
Also da wird noch gewartet, da wird noch überlegt, das werden wir sicherlich im Laufe des Vormittags noch hören, was in dieser Turnhalle passieren wird. Am problematischsten ist vielleicht eine Wohneinheit auch wieder am Stadtrand. Neben dem Fußballfeld, da ist ein Haus, das sieht auch aus, es könnte ein Vereinsheim sein. Dort sind im Moment obdachlose Männer und Geflüchtete untergebracht. Das wird in der Stadt als problematisch empfunden. Da gibt es Handlungsbedarf.
Reingehen möchte ich da jetzt nicht. Da haben wir im Moment ziemlich Stress, muss ich sagen, weil es ist leider so, dass unsere Obdachlosen schon mal ein bisschen Ärger machen. Also da haben wir schon mal Polizeieinsätze auch in den letzten Tagen noch mal gehabt. Wir sind im Moment dabei, wollten das eigentlich bis März schon abgeschlossen haben. Das hat aber nicht ganz geklappt. Wir sind im Moment dabei, diese Unterkunft komplett zu renovieren. Da sind überwiegend alleinstehende Männer verschiedener Nationalitäten. Und da ist es auch so, das muss man einfach mal so sagen, ja, gehen auch unsere Hausmeister nicht mehr alleine hin, ne, weil es da schon mal zu Streitigkeiten kommt. Ich will das jetzt nicht so besonders betonen, aber es ist dann schon mal unangenehm.
Ja, soweit also ein erster Eindruck von dem Ort, an dem wir sind. Wie ich es gesagt habe, Gescher könnte, was jedenfalls die Thematik Geflüchtete angeht, so ziemlich überall in Deutschland sein. Überall wird darum gerungen, wie man damit jetzt umgehen kann. Und ja, wir haben die Leiterin der Grundschule bei uns, Petra Rothers. Was ist denn bei Ihnen im Moment die Herausforderung?
Hallo, wir haben also insgesamt 24 Kinder, die in der Erstförderung sind. Das heißt 24 Kinder, die kein Deutsch verstehen und die in den Regelunterricht integriert werden sollen, müssen. Diese Kinder brauchen aber eine Förderung im Bereich DATS, Deutsch als Zweitsprache.
Die kommen an, können kein Wort Deutsch, und dann ist Ihre Frage, kommen die in eine Regelklasse hinein oder nicht?
Sie kommen auf jeden Fall in eine Regelklasse hinein, weil diese Kinder, wir haben keine Vorbereitungsklassen, sondern diese Kinder werden altersgerecht eingeschult. Die werden einer Klasse zugewiesen, das ist ihre Stammklasse. Das heißt aber nicht, dass das Niveau, das die Kinder aufweisen von ihren Leistungen im Deutschen und im Mathematischen, auch dem direkt entsprechen. Aber sie brauchen ja ein Zuhause, auch in der Schule. Und das bieten wir mit einer Klasse mit Kindern, die im gleichen Alter sind.
Was beobachten Sie, was sich in den Klassen verändert, wenn dann Kinder dazukommen, die noch gar kein Wort Deutsch können?
Große Aufregung erstmal. Also mittlerweile kennen die Kinder das, dass es Kinder gibt, die kein Deutsch können. Sie haben ja auch in den Medien das verfolgen können und dürfen. Und große Hilfsbereitschaft in der Regel auch. Es ist sehr interessant, wenn neue Kinder in die Klassen kommen, wie das ist. Was Neues ist immer interessant, ob die Kinder zugezogen sind oder geflüchtet sind. Aber erstmal sind diese Kinder interessant und man möchte sich gerne kümmern. Die Kinder sind auch sehr betroffen, dass diese Kinder nicht in ihrem Land leben können und groß werden können. Damit haben sie sich auch auseinandergesetzt mit uns KollegInnen und haben überlegt, was können wir denen auch Gutes tun? Was brauchen so Kinder?
Es sind 24, haben Sie gesagt. Wahrscheinlich viel jetzt jüngst aus der Ukraine.
Insgesamt sind es, ich habe mich vertan, es sind 25 Kinder. Eins ist letzte Woche noch dazu gekommen. Aber es sind insgesamt 14 Kinder aus der Ukraine.
Und manchmal, Violetta Bönning, geht es darum, eben weil das mit den Sprachkenntnissen so schwierig ist, dass sie auch Probleme gemeinsam lösen müssen. Und Frau Rothaus hat mir erzählt, dass Sie als Übersetzerin erst kürzlich dort waren, um mit den Eltern zu überlegen, wie kriegen wir es eigentlich gut hin. Erzählen Sie mal, Frau Bönning.
Zuerst wunderschönen guten Morgen. Ja, das stimmt. Da muss man ganz oft auch übersetzt werden, weil die Eltern verstehen auch kein Deutsch. Ne? Können Sie vorstellen, sie bekommen Briefe nach Hause. Sie wissen nicht, was steht in Briefen. Und ich bin regelmäßig auch in Grundschule oder bei Gesamtschule. Ne? Und ja, gestern bin ich auch da gewesen. Nächste Woche habe ich da auch Termin. Ne? Zum Beispiel, wenn da gibt es Probleme, wie bei einer Jahrgangsstufe, da wo Kinder haben sie sich nicht ordentlich benommen, dann haben wir mit Eltern getroffen, mit Kindern auch und haben überlegt, was können die Eltern machen, was können die Kinder machen, damit ordentlich der Unterricht verläuft. Ne? Aber gibt es auch andere, zum Beispiel auch andere Probleme, auch, da bin ich auch gerne dabei, im Kindergarten, das ist überall. Heute habe ich noch Termin in Altenheim auch, ne? Also das ist nicht nur die Schule meine Aufgabe. Ne?
Gut, dass Sie hier sind und Zeit haben, um darüber zu erzählen. Aber Frau Rothaus, um den Fall zu beschreiben, den ich jetzt im Kopf hatte, es ging darum, die Kinder aus der Ukraine, die ja in der fünften und sechsten Stunde die deutsche Sprache lernen sollen. Da lief es nicht so, wie Sie sich das gewünscht haben.
Nein, das lief nicht so, wie wir uns das gewünscht haben.
Was war das Problem?
Wir haben auf breiteres Interesse an der deutschen Sprache gehofft, um das mal flapsig zu formulieren. Wir haben gedacht, die Kinder haben auch ein Interesse daran zu verstehen, verstanden zu werden. Aber es war für sie ein anderes System als das, was sie gewohnt sind. Das war während der Förderstunden, also wo dann die Kinder alle zusammengekommen sind aus den Klassen. Das heißt, es waren insgesamt 7 oder 8 Kinder, die deutsche Sprache nicht konnten, darunter 7 aus der Ukraine. Und die waren natürlich froh, dass sie sich jetzt da hatten und auch gefunden haben. Aber sie waren so froh, dass sie die 2 Stunden dafür nutzten, wirklich durchgängig auch miteinander zu kommunizieren, ohne Lehrkraft.
Und auf Ukrainisch.
Auf Ukrainisch, da waren wir außen vor, richtig. Und das ist für einen Moment auch tragbar und wir haben auch so eine Quasselzeit oder eine Redezeit auch durchaus im Sinn, dass wir sagen, das dürfen die auch gerne tun, weil ich glaube, die brauchen auch mal diese Erholungspausen zwischendurch. Wenn ich in einer Stadt oder in einem Land wäre und ich könnte nichts verstehen und treffe jemanden, ich wäre überglücklich und würde den Kontakt suchen und auf Deutsch kommunizieren wollen. Und das haben sie heftig getan, aber auf Ukrainisch. Und wir kamen nicht mehr dazwischen. Das war das Problem.
Haben Sie, Frau Bönning, den Konflikt lösen können?
Also ich alleine kann das Konflikt nicht lösen. Ne? Da müssen alle am Boot sein. Ne? Die Lehrer, Schulleiterin, Eltern, Kinder. Ne? Das kann man nur gemeinsam Konflikt lösen. Und wie ich habe gehört auch von Seite von der Schule, das ist schon besser geworden. Ich denke, da ist schon natürlich großen Wert. Ne? Und da muss man noch sagen, wir haben aus Ukraine auch zum Beispiel einige Familien Sinti und Roma. Ne? Das ist auch ein Problem. Gestern zum Beispiel von einem Vater habe ich erfahren, dass seine Kinder nie zum Kindergarten gegangen sind. Ne? Natürlich, sie sind nicht gewöhnt dann zum Schulen. Ne? Und da ist auch schon ein, gibt es auch, sie brauchen auch Betreuung und sie haben einen ganz großen Nachholbedarf. Ne?
Ich stelle mir vor, dass es auch für die Kinder und vielleicht auch für die Eltern schwierig ist, eine Haltung zur Schule zu finden, wenn man noch nicht so genau weiß, wie lange bleibt man eigentlich in Gescher? Oder lohnt sich das in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht, die deutsche Sprache zu lernen?
Ja, haben Sie recht. Aber nicht nur, wie lange bleibt man in Gescher, wie lange bleibt man in Deutschland, ne? ob sie können wieder zurück nach Hause kommen, wann passiert das, ob das Haus steht noch. Ne? Und dann sagen viele Mütter auch hier, ich muss an die Zukunft von meinen Kindern denken. Ne? Wenn, was wir alle wünschen, dass Krieg von heute auf morgen aufhört, wenn wir zurückkommen. Wie kann dann mein Kind da Abschluss machen, Ausbildung machen? Ne? Das machen hier auch viele Mütter, dieser Gedanken, beschäftigt sich mit diesen Gedanken.
Auch. Ja, Sie hatten jetzt auch genickt, Frau Rotters, als es um die Frage ging, lohnt sich das?
Ja, und ich wollte noch einmal zu der Situation vorher was sagen. Frau Bönning war uns in dem sehr hilfreich in diesem Gespräch, denn den Kindern war es nicht so bewusst, wie vehement sie praktisch unsere Bildungsangebote abgelehnt haben. Das war kein böser Wille. Das war einfach nur, wir sind froh, dass wir miteinander kommunizieren können. Und das Gute war, dass die Eltern jetzt Bescheid wissen, dass die mit im Boot sind. Deswegen war es uns ein Anliegen, dass Frau Bönning oder auch nur hilfreich, dass sie dabei war, weil das dann richtig auch ankam. Aber ich muss auch die Familien, die, es gibt deutlich bildungsnahe Familien, denen das ganz wichtig ist, die also wirklich ganz vehement auch mit ihren Kindern danach gesprochen haben. Es gibt aber auch Familien, die sehr bildungsfern sind, die das nicht so wichtig erachten.
Jetzt wollen wir mal auf die Arbeit der Initiative zu sprechen kommen, die ja hier auf ehrenamtlicher Basis im Bunten Haus in Gescher Angebote macht. Frau Schüttert, wir waren jetzt gerade bei Menschen aus der Ukraine. Sie haben einen Sprachkurs gegeben. Erzählen Sie mal.
Ja, wir haben Anfang März mit einem Sprachkurs angefangen. Wir sind ja eine Flüchtlingsinitiative, die sich um alle Geflüchteten dieser Welt eigentlich kümmert. Und wir haben unterschiedliche Flüchtlinge. Und auch dieser Gesichtspunkt ist für uns ganz wichtig, dass wir das sehr breit auch alles, was wir anbieten, auch anbieten. Und darum haben wir dann gedacht, wir machen einen Deutschunterricht für alle, die das machen. Wir machen schon Deutschunterricht seit 2015, aber dann sind wir wieder neu angefangen. Und dann stellte sich heraus, es waren 14 Leute, die aus der Ukraine kamen und ungefähr 8 bis 10 aus anderen Ländern. So mussten wir das aus technischen Gründen dann leider teilen.
Das haben wir auch. Wie geteilt?
Ja, ich habe zum Beispiel die Ukraine unterrichtet und eine Kollegin hat die anderen unterrichtet in einem anderen Raum, direkt nebenan.
Jetzt haben Sie gesagt, aus technischen Gründen. Meinten Sie kulturelle Gründe?
Nee, aus technischen Gründen, weil ich kann nicht mehr 14 Leute zu unterrichten, ist schon höchst schwierig. Vor allen Dingen Menschen, die kein Wort in meiner Sprache sprechen.
Aber wieso haben Sie ausgerechnet Ukraine auf der einen Seite in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe die anderen? Das meinte ich.
Wir haben uns einfach so entschieden, weil wir dachten, irgendwie müssen wir das lösen. Leute aus anderen Ländern zu unterrichten, kannten wir schon. Die Ukrainer zu unterrichten, war eine ganz andere Herausforderung. Bei Leuten aus anderen Ländern hatten wir auch immer mal Leute dabei, die vielleicht ein bisschen Englisch sprechen, das ein bisschen übersetzen können. Bei den Ukrainern hatten wir das eigentlich gar nicht. Sie sprachen wirklich kein Wort Deutsch und kein Wort, sozusagen kein Wort Englisch.
Und Sie kein Wort Ukrainisch.
Nee. Und ja, gut. Und außerdem kamen immer wieder neue Leute dazu, die auch gerne Deutsch lernen wollten. Da haben wir gesagt, na gut, das macht ja nichts. Dann stellen wir uns immer wieder auf neue Leute ein. Das haben wir auch versucht, aber man fängt immer wieder von vorne an. Und für die, die dann schon länger dabei sind, wird es dann doch auch ein bisschen schwierig, wenn man ständig wiederholt. Und dann. Aber dieser Deutschunterricht war für uns ein richtig gutes Medium, um miteinander in Kontakt zu kommen. Das war eigentlich mein erstes Ziel, weil ich dachte, was sollen die Leute tun? Und dann saßen die hier und waren so todtraurig im Anfang. Ganz traurig, ganz ernste, traurige Gesichter. Und im Laufe der Zeit lockerte sich das immer mehr auf, durch die Gestaltung des Unterrichts, durch was weiß ich, was man sich alles einfallen lässt, um mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Also die Sprache soll dann auch die erste Brücke sein, um miteinander etwas anfangen zu können. Das Bunte Haus, in dem wir heute sind, hat ja seine Geschichte. Schon 2015 haben Sie hier Sprachunterricht gemacht. Aus dieser ersten Zeit kommt auch Nihal Ali, die aus Syrien nach Deutschland, nach Gescher gekommen ist. 2016 sind Sie hier angekommen. Wenn Sie sich mal erinnern, was verbinden Sie denn mit dem Bunten Haus? Was war hier los?
Das war Bunten Haus, das ist viele für deutsche Frauen und Männer auch. Und sie haben mit allen Flüchtlingen geholfen. Das war sehr nett, weil ich war hier vor 2016, ich habe die Leute kennengelernt. Und das, ich bedanke mich für die Leute auch, sie haben mir geholfen jetzt. Ich habe B1-Kurs gehabt.
B1 ist ein, muss man sagen, inzwischen sehr hohes Sprachniveau, das haben viele noch nicht erreicht.
Genau, aber mit Maria und Nicola und Daniela, die haben mir geholfen, wegen das ich habe geschafft und ich mache weiter. Weil ohne Bunten Haus, ich kann nicht lernen. Ja, das war so vorher.
Aber was genau war das, was Ihnen da geholfen hat? Denn einen Sprachkurs hätten Sie auch irgendwo anders besuchen können.
Wir haben die alle Flüchtlinge hier, wir haben Backen gebacken und kochen auch, wir haben viel Party gemacht, wir waren einmal in die Kirche auch, wir haben getanzt und gesungen mit Maria und das war sehr, sehr schön.
Aber heute ist hier noch Party, Frau Schüttert?
Also das mit der Party, das hat sich an sich so ziemlich erledigt. Wir treffen uns immer noch. Wir waren damals ungefähr 60 ehrenamtliche Helfer. Wir sind zusammengeschrumpft auf aktive ungefähr 8 bis 10.
Ja, dann müssen wir nach den Nachrichten mal schauen, woran das liegt. Das ist nämlich unser Thema. 00800 4464 4464 wäre die Gelegenheit, eigene Erfahrungen aus lokalen Initiativen beizusteuern oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda, schaffen wir es noch einmal, wenn Freiwillige bei der Geflüchtetenhilfe fehlen? Es begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in einer münsterländischen Kleinstadt, nämlich in Gescher im Kreis Borken. Und hier im Bunten Haus werden Menschen betreut und begleitet, die sich neu zurechtfinden müssen in Deutschland. Was beobachten Sie, wie die haupt- oder ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten läuft? Wie ist die Stimmungslage? Wie steht es um das Engagement? Melden Sie sich gern dazu, dann können wir das nachher im Verlauf der Sendung aufgreifen. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 und die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. So, nun erinnere ich daran, was wir kurz vor den Nachrichten zuletzt gehört haben, dass hier im Bunten Haus in den Jahren 2015, 2016 gebacken wurde, gefeiert wurde, Party gemacht wurde, Sprache gelernt wurde, Kontakte geknüpft wurden und heute ist es anders geworden. Und Theo Hähnen, Sie waren auch damals schon aktiv dabei, sind es bis heute. Und ja, Sie sind jetzt eingeladen, sich mal darüber Gedanken zu machen. Was könnte es sein, was Ihren Kreis hat so schrumpfen lassen?
Ich denke, es war die Fülle von Erfahrungen, die eigentlich dazu geführt hat, es gab ganz viele Menschen, die gekommen sind, auf die man sich unterschiedlich eingestellt hat, mit denen versucht hat, ihnen ein Gesicht, eine Person anzubieten, in Beziehung eingetreten ist. Und eigentlich ganz viele Dinge auch dann gehört hat, wahrgenommen hat, sich eingesetzt, engagiert hat, Einzelnen in vielfältiger Weise geholfen hat. Und das kam immer wieder neu, weil immer mehr Menschen kamen und die Personen, die das geleistet haben, ehrenamtlich, waren doch vielfach dann irgendwann auch ein Stück weit ermüdet. Es war anstrengend, es gab aber auch Erfahrungen, die vielleicht nicht dem entsprachen, was man vielleicht unterschwellig erwartet hat, dass man, ja, ich sage jetzt nicht mal Dankbarkeit, aber dass das, was also an Beziehung eingetreten wird, irgendwo auch eingelöst wird, indem man tiefer miteinander verbunden wird, indem man sich aufeinander verlassen kann. Aber es gab ja auch die Erfahrung, dass Menschen, obwohl man sich intensiv gekümmert hat, auf einmal weg waren und sich nicht verabschiedet hatten, solche Dinge, dass das, was man eigentlich gemacht hatte, irgendwo ja verpuffte oder dass Menschen ja Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen.
Ja, aber Sie haben schon erstaunliche Sachen gesagt, über die wir gemeinsam weiter nachdenken müssen. Also zum Beispiel diese Erfahrung, dass jemand auf einmal weg ist. Wenn Sie das erleben, was geschieht dann mit Ihnen?
Da ist persönliche Enttäuschung mit verbunden. Weil das war ja das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, dieser menschliche Anteil, den man unterscheiden muss, vielleicht als dass die Ehrenamtlichen als ja eher in Person aufgetreten sind. Die Verwaltung war eigentlich mehr als überfordert, die Fülle an Menschen, wie ich verwaltungsmäßig zu bearbeiten, ihnen die entsprechenden Mittel zu vermitteln und die formalen Dinge zu erledigen. Hier war es so, dass man versucht hat, willkommen anzubieten, zu sagen, du bist hier da. Das war eigentlich genau das war die zentrale Aufgabe, die Flüchtlingshilfe für sich eigentlich versucht hat zu vermitteln. Und dieses Willkommen hat, glaube ich, viele latente Erwartungen, ne? Dass man einfach mehr voneinander erfährt, dass man über Sprache, die dann irgendwann immer mehr auch Austausch, Kommunikation ermöglicht, in die andere Kultur eintaucht, versteht, warum, wieso die Menschen eigentlich hier hingekommen sind. Aber auch spürt, sie sind entwurzelt. Das ist eine, glaube ich, eine typische, oder was ganz typisch für Menschen ist, die aus ihrem Heimatland flüchten müssen. Und dass sie hier nicht einfach so wieder in die Erde gesteckt neue Wurzeln finden und einfach weiter wachsen können. Sondern das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, aus einer fremden Kultur in eine wirklich dann neue fremde Kultur einzutauchen und dort eigentlich auch sich wohlzufühlen.
Haben Sie denn untereinander schon darüber gesprochen, ob vielleicht Ihre Erwartungen auch falsch oder überhöht oder zu idealistisch waren? Ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt formulieren soll.
Es war sogar, ja, wir haben darüber versucht zu sprechen und es war eigentlich schwierig, den Konsens in den Erwartungen herzustellen, weil jeder Ehrenamtliche hat ja eigentlich eher für sich eigentlich sie gemeldet und gesagt, ich möchte mithelfen und hatte in seinem Kopf eine Vorstellung, was dieses Mithelfen bedeutet. Zentraler Geist war diese Willkommenskultur. Wir möchten wirklich den Menschen mitteilen, sie sind willkommen hier. Das war das, was gemeinsamer Konsens war. Und ab dann war es eher individuell, was man erwartet hat, wie weit die Menschen sich hier wirklich eingliedern, wie weit sie unsere Kultur akzeptieren, wie weit der Anspruch geht, die Sprache zu lernen oder, denke ich, auch die Bereitschaft, sich für das, was man hier an Leistung bekommt, ein Stück weit wieder umgekehrt einzusetzen, indem man bereit ist, auch auf Arbeit, also sich auf die Suche nach Arbeit zu begeben, zu lernen in der Schule. All das ist ja quasi eine Gegenleistung für das Grundangebot, du kannst hier wohnen und bist hier willkommen.
Das wäre jetzt Ihre Erwartung gewesen?
Erwartung, ja, die nicht im Sinne von Dankbarkeit, sondern eher, ich bin bereit, mich auf dieses neue Land ein Stück weit einzulassen, um dann eigentlich im Austausch miteinander auch meine Kultur dort wieder leben zu können.
Ich stelle fest, Frau Schüttert nickt zustimmend. Das scheint Ihre Erwartung gewesen zu sein. Ja, dann fragen wir nochmal Herrn Furth, der auch ja im Grunde ein halbes Leben lang schon in der Flüchtlingshilfe tätig ist, schon vor 2015. Wie würden Sie denn Ihre Erwartung beschreiben?
Ja, ich denke, man muss auf die Leute zugehen und fragen, was kann ich für dich tun, was erwartest du? Und dann ja, ergibt sich immer mehr daraus, fängt vielleicht an, hier kannst du mit mir das hier ausfüllen, dieses Formular, oder ich muss da und da zum Arzt und ich schaffe das nicht, oder ich muss zu der und der Behörde hin. Und ja, dann ergeben sich Gespräche, man kommt einander näher und man ja, erfährt auch einiges. Und vielleicht darf man dann auch mal das Protokoll lesen vom Bundesamt und dann erfährt man, was für schlimme Sachen die Leute erlebt haben. Aber dann ist es oft auch so, dass man, wie sagt man so schön in Deutschland, man kann den Leuten vor den Kopf gucken, aber nicht in den Kopf. Dann gibt es also, ja, ob es traumatische Erlebnisse waren oder auch die lange Flucht, wo die Leute dann nicht mit rauskommen. Und wie Theo dann sagte, dann ist man irgendwo vielleicht enttäuscht, wenn die anders reagieren oder einfach nicht das machen, was man sich vorgestellt hat.
Haben Sie sich dann ein dickes Fell zugelegt, was Ihre Erwartungen angeht? Oder wie, was ist es, was Sie sozusagen bei der Stange hält?
Eigentlich, dass man die Fähigkeit haben muss, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja, was erwarte ich eigentlich von dem? Warum funktioniert der nicht so, wie ich das gerne hätte? Ja, sich eigentlich immer wieder in Frage stellen, sich gewissermaßen überflüssig machen. Ich biete dir Hilfe an, Hilfe zur Selbsthilfe, aber wenn du es nicht annehmen willst, dann ist das so. Oder ja.
Naja, mit dem überflüssig machen, das müssen wir gleich nochmal gesondert besprechen. Aber ich glaube, Maria Schüttert, wenn Sie nochmal helfen, wir sind an einem interessanten Punkt. Weil Herr Hehn hatte ja gesagt, dass Sie auch in der Initiative darüber gesprochen haben, kriegen Sie einen Konsens hin, was die eigenen Erwartungen betrifft. Was ja auch heißt, dass jeder seine individuellen Vorstellungen hat, die sich nicht gleichen oder ähneln müssen. Nun haben Sie sowohl zustimmend genickt, als es um Enttäuschungen ging, aber Sie kennen eben auch die Freude, so beides. Das gehört wahrscheinlich zu Ihrer Erfahrung dazu.
Ja, genau. Das gehört wirklich zu unseren Erfahrungen dazu. Aktiv zu sein und jemandem etwas anzubieten, wie im normalen Leben auch. Und derjenige scheint es zunächst anzunehmen und auf einmal kommt er gar nicht wieder, zum Beispiel zum Deutschunterricht und denkst, ei, wo ist er denn geblieben? Er meldet sich auch nicht, er gibt auch keine Rückmeldung und dann steht man da und muss darüber nachdenken, wie ist das denn jetzt wohl gekommen? Und wir versuchen immer wieder im Zusammenspiel mit den anderen Helfern uns darüber Gedanken zu machen, ohne sauer zu sein, nicht sauer zu werden, zu sagen, das ist ja wohl ein Ding, jetzt kommen sie einfach nicht wieder.
Aber Sie waren bestimmt zwischendurch sauer.
In Einzelsituationen war ich sauer, weil, ja, wenn Abmachungen überhaupt nicht eingehalten werden, dann wäre das komisch, wenn man nicht sauer wäre. Aber ich versuche immer wieder, denjenigen zu verstehen, warum der hat der wohl so reagiert. Und wenn ich verstehe oder wenn ich die Möglichkeit habe, mit ihm dann nochmal Kontakt zu kriegen, dann sage ich ihm auch deutlich meine Meinung. Wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, die das erlaubt, dann sage ich auch meine Meinung ziemlich deutlich.
Frau Ali, Sie haben jetzt zugehört. Sie wissen, was es für Erwartungen gab von deutscher Seite. Wie sehen Sie das denn?
Ich habe nicht verstanden.
Nein, nicht verstanden. Meine Frage oder das, was wir vorher besprochen haben? Was Sie vorher besprochen haben, ja. Gut, dann gehe ich einen Schritt weiter und frage mal, genau, von Ihnen haben wir noch nichts gehört, Patrick Walford.
Genau, richtig, hallo.
Sie sind nämlich der Hauptamtler hier in der Runde, weil Sie als Sozialarbeiter sich um die kümmern, die jetzt neu kommen und inzwischen auch im bunten Haus. Und ein Thema wird ja auch sein für Sie, was es eigentlich für ein Miteinander gibt zwischen hauptamtlichen Hilfsangeboten und Ehrenamtlichen. Wie stellt sich das in Ihren Augen im Ideal dar?
Oh, na, eine Hand wäscht die andere mehr oder weniger. Es ist mit einem Miteinander arbeiten, miteinander leben. Und am besten ist es so, dass, wenn eine Aufgabe endet, dass eine andere Aufgabe wieder anfängt. Und letztendlich sind wir ein bisschen voneinander auch abhängig, in Anführungszeichen. Wir unterstützen uns gegenseitig und wichtig ist auch immer zu gucken, dass wir immer nur Begleiter sind von Menschen, die ihren Weg selber gehen müssen. Und da müssen wir schauen, okay, was können wir machen, um dich zu begleiten? Wo können wir dich unterstützen? Und dann müssen die Leute den Weg selber gehen.
War das schon Ihre Antwort auf das, was wir zuletzt gehört haben?
Ja, mir kamen schon ein paar Gedanken, weil mir dann auch ein Fallbeispiel in den Kopf gekommen ist. Zum Beispiel hat ein Afghane jetzt einen Aufenthaltstitel bekommen Und der geht nicht in den Integrationskurs, zu dem er hingehen könnte. Und dann denkt man erstmal, wieso bist du verrückt geworden? Warum willst du kein Deutsch lernen? Integrier dich hier. Und böse gesagt. Und wenn man sich dann aber mit den Menschen unterhält, bekommt man dann die Idee erstmal davon, was eigentlich noch mehr in den Hinterköpfen vor sich geht. Und das ist zum Beispiel arbeiten gehen und Geld schaffen. Gerade auch für die Familie im Heimatland, weil die meistens oder in häufigen Fällen mittellos sind. Und da geht es dann wirklich um das nackte Überleben. Und dann versteht man, warum dann ein Mensch urplötzlich nur noch arbeiten gehen möchte und keinen Integrationskurs erstmal machen möchte. Ne? Da gibt es eine andere Prioritätenliste für diese Person. Und das muss man natürlich akzeptieren. Und dann natürlich kann ich mich nicht davon freisprechen, auch selber nicht mal emotional zu werden. Aber diese Sachen sind halt dann erstmal zweitrangig, ne? Und da muss man gucken, wie kann man den Menschen im Einzelnen helfen. Und genau.
Aber das ist ja auch politisch relevant, denn 2015, 2016 war eigentlich Integrationspolitik, ich schaue jetzt auf die Bürgermeisterin von Gesche, Anne Kortüm, darauf angelegt, dass man gesagt hat, Integration heißt erstmal Sprache lernen, damit alle anderen Schritte gelingen. Wie schauen Sie jetzt im Rückblick darauf, Frau Kortüm?
Ja, also guten Morgen. Ich denke, es ist in der Vergangenheit sehr gut gelungen, Leute zu integrieren. Also wir haben viele Arbeitskräfte hier in Gescher auch übernehmen können von Geflüchteten, die zu uns gefunden haben. Das ist natürlich auch den Bemühungen der Flüchtlingshilfe zu verdanken, die bei allen eigentlich den Grundstein auch gelegt haben. Weil wir haben jetzt auch wieder das Problem, dass Sprache schwer zu vermitteln ist, ganz einfach, weil wir nicht genug Sprachkurse anbieten können und auch nicht so intensiv, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Es fehlen Räumlichkeiten, es fehlen Lehrer und da versuchen wir als Kommune auch zu helfen, zumindest auch was die Räumlichkeiten angeht, um da den Eintritt zu schaffen. Aber Sprache ist auch nicht jedermanns Sache. Ne, wir müssen ja sehen, damals 2015, 2016, die syrischen Leute, auch die haben eine andere Schrift als wir. Ich glaube, dass damals oder die Leute, die seinerzeit zu uns gekommen sind, es kommen ja auch heute noch syrische Flüchtlinge zu uns, die sprechen häufiger etwas Englisch, das macht es etwas einfacher. Aber bei den Leuten aus der Ukraine ist es ja so, auch da ist die Schrift eine andere, sodass die Verständigung sehr schwer fällt und es ist eben halt nicht jedem gegeben, dass er so einfach da verpflanzt werden kann mit diesen sprachlichen Hemmnissen.
Ich werde Sie gleich noch mal nach denen fragen, die weggegangen sind, weil das war ja ein Thema, was wir jetzt mehrmals gehört haben, dass Menschen auf einmal nicht mehr in Gescher sind und man gar nicht so genau weiß, wo sie hin sind. Aber uns ist ja Hubert Schütte zugeflogen gewissermaßen. Ich wusste gar nicht, dass sie kommen, aber inzwischen weiß ich, dass sie als Bäcker hier im Ort eben auch als Arbeitgeber ihre Erfahrungen gesammelt haben. Mögen Sie was dazu sagen?
Auf jeden Fall. Und zwar haben wir den ersten Flüchtling aus der Flüchtlingshelferorganisation, dem Bunten Haus, aufgenommen oder eine Beschäftigung gegeben. Und am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, waren auch Sprachschwierigkeiten. Es wurden Deutschkurse ab 2015 angeboten, die er auch wahrgenommen hat. Aber die bilden die Grundlage, die Festigung findet im Arbeitsleben statt. Wenn die Geflüchteten oder Menschen mit anderen zusammenkommen und nur die Sprache sprechen.
Ja, das kann ich mir auch so vorstellen. Dass es das eine ist, ob man in einem Kurs sitzt und Deutsch lernt oder ob man eben bei Ihnen in der Backstube mit Kollegen quatscht.
Auf jeden Fall. Das ist für die Geflüchteten natürlich auch angenehm und sichert auch die Sprachkenntnisse, um auch dann eventuell in anderen Betrieben zurechtzukommen.
Sind denn die Leute, die Sie eingestellt haben, bei der Stange geblieben und nach wie vor bei Ihnen?
Auf jeden Fall. Die sind sehr gut zufrieden, können sich wunderbar mit ihren Arbeitskollegen unterhalten und mittlerweile kaum noch wegzudenken aus dem Betrieb.
Ja, Und wenn Sie das mal anschauen, was jetzt in anderen Gewerken läuft, in anderen Arbeitsstätten, wird man das da genauso sagen, wie Sie es tun?
Ja, auf jeden Fall.
Wo merkt man das in Gescher?
In Handwerksbetrieben und auch in Industriebetriebe, die wir auch in Gescher ansässig haben. Und von denen hört man, es klappt. Und ich kann auch nur appellieren an Betriebe, die den Leuten fehlen, Mitarbeiter fehlen, sich Gedanken zu machen, Flüchtlinge einzustellen.
Mhm. Ja, ich glaube fast, das war der Grund, warum Sie auch jetzt unverhofft gekommen sind.
Ja.
Dass Sie das loswerden wollen.
Auf jeden Fall.
Was muss man denn, wenn man jetzt den Mut aufbringen möchte als Arbeitgeber, Geflüchtete einzustellen? Worauf muss man sich selber einstellen? Was muss einem klar sein?
Zum einen die Bürokratie. Die ist auf jeden Fall abzubauen. Und die Sprachkenntnisse, man muss sich darauf einstellen, dass der Geflüchtete mehr intensive Beachtung braucht, um auch die Sprache, die als Grundlage von den Schulen weitergegeben werden muss, auf den Arbeitsplatz.
Ja, wir landen immer wieder beim Thema Sprache. Ob man dabei beginnt oder ob man hofft, dass sie sich unterwegs einstellt, hat sich eigentlich, ich will das mal fragen, in Richtung Grundschule, spielen da auch methodische Fragen eine Rolle? Also überlegen Sie da auch, was heißt das für unsere Unterrichtsgestaltung, dass sich eben jetzt die Zusammensetzung in den Klassen so verändert?
Ja, natürlich. Ich kann ja nicht einfach in meinem Unterricht so weitermachen, wie ich das gerne möchte, wenn da auf einmal drei Kinder aus der Ukraine sitzen und denen Mandalas zum Ausmalen gebe, da kommen die nicht weiter. Und das ist denen nicht gerecht. Und das tut auch keine Lehrkraft so. Sondern wir brauchen da Materialien, die uns dabei helfen, dass die Kinder gut versorgt sind. Und wir brauchen halt diese DATS-Stunden, diese Förderunterrichtsstunden. Deutsch als Zweitsprache.
DATS.
DATS, genau. DATS. Entschuldigung, habe ich das so gesagt? Ich bin da so drin. Ja, und wir brauchen diese Förderstunden, dass die Kinder wirklich rauskommen aus ihren Klassen, weil manche Sachen gehen wirklich über ihre Köpfe. Wenn Kinder altersgerecht ins vierte Schuljahr eingeschult werden und da ist Aufsatzerziehung, dann ist die Frage, wie können die da mitmachen? Ne? Da ist es gut, wenn sie dann auch mal rausgehen und was anderes tun, beziehungsweise wir arbeiten auch online gestützt mit iPads.
Haben Sie eigentlich in der Elternschaft, ja, wie soll ich sagen, Stress oder Gemaule, dass sich das Niveau herabsenken könnte, weil auf einmal Kinder da sitzen, die die Sprache nicht beherrschen?
Nein, ich habe überhaupt keinen Stress in der Elternschaft. Überhaupt nicht und schon gar nicht deswegen. Weil wir immer gesagt haben, wir sind eine Grundschule für alle Kinder. Wir haben auch die Umwandlung irgendwann betrieben, dass wir Gemeinschaftsgrundschule sind, weil wir gesagt haben, zu uns kommen in der Regel und das schon seit Jahren und auch Jahrzehnten die Kinder, die kein Deutsch können. Wir haben den größeren Anteil an DATS-Stunden im Vergleich zu der anderen Schule. Aber auch da wird Deutsch gelehrt.
Das ist nämlich überhaupt ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben. Und das würde mich interessieren, wie Sie die gesellschaftliche Stimmung hier in Gescher einschätzen. Vielleicht müssen wir erstmal, und damit komme ich dann nochmal zur Bürgermeisterin, darauf hinweisen, was ich mir jedenfalls gemerkt habe, als ich vor 2 Wochen Sie kennengelernt habe. Da wirkten Sie, wenn ich das so sagen darf, sehr angefasst. Weil sie von einem Treffen kam mit Bürgermeisterkollegen aus der Region und weil man das Gefühl hatte, wie haben Sie das ausgedrückt, es ist die Ruhe vor dem Sturm, was jetzt im Moment geschieht. Ja. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir beschäftigen uns in der Bürgermeisterrunde, wir sind ja 17 Kollegen und Kolleginnen hier im Kreis Borken, sehr stark mit allen Krisen. Corona war ein Thema, Flüchtlingssituation ist jetzt natürlich das aktuelle Thema. Und ja, wir fühlen uns da schon ein wenig allein gelassen, das muss man sagen. Es gibt ja inzwischen einen Flüchtlingsgipfel. in den wir sehr viel Hoffnung gesteckt haben, der aber leider keine konkreten Ergebnisse hervorgebracht hat.
Der war vor einigen Wochen.
Der war vor einigen Wochen. Das wird natürlich auch weitergeführt. Aber wir als Kommunen würden uns wünschen, dass wir konkrete Aussichten auch verwerten können, die uns gemacht werden. Dass wir wissen, wer kommt. Wenn Sie noch jetzt mal auf das Thema Ruhe vor dem Sturm zurückkommen, wonach Sie konkret gefragt haben, da ist es so, dass die Zuweisungen im Moment gar nicht so groß sind. Deswegen steht die Turnhalle, die wir freigehalten und eingerichtet haben, im Moment noch leer.
Ja, das war etwas, was mich gewundert hat. Also seitdem wir diese Sendung als Projekt verfolgen, ist von Ihrer Turnhalle die Rede. Die ist eigentlich fertig. Was ja im Umkehrschluss heißt, sie steht nicht mehr für den Sportunterricht zur Verfügung. Aber bisher ist niemand gekommen.
Ja, ganz genau. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Also zum einen ist es so, dass wir das Glück hatten, dass wir noch andere zusätzliche Objekte anmieten konnten, die eben sehr gut geeignet sind und die natürlich viel besser geeignet sind, um jemanden willkommen zu heißen und aufzunehmen, als wenn wir Menschen in einer Turnhalle unterbringen müssen. Wir hatten auch noch mal die Gelegenheit, zwei zusätzliche Immobilien zu kaufen. Aber wir gehen auch davon aus, dass man die Kommunen im Moment ein wenig schonen möchte, weil wir schon ganz konkret die Forderung gestellt haben, dass wie 2015, 2016 das Land mehr Flüchtlinge zunächst mal aufnehmen muss, bevor diese an die Kommunen verteilt werden. Und das hat vor allen Dingen auch einen Hintergrund. Wir legen natürlich Wert darauf, dass zunächst mal auch die Möglichkeit betrachtet wird, ob jemand einen Aufenthaltstitel erlangen kann. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Leute erstmal zu uns kommen. Die Kinder gehen in die Schule, gewöhnen sich hier ein, sehen, wie wir hier leben. Und dann kommt irgendwann die Ausweisung, die Abschiebung. Und das ist dermaßen grausam, dass wir uns also wünschen, dass da vorsortiert wird und dass die Leute zu uns kommen, die auch möglichst bleiben können, vielleicht bleiben wollen. Das wissen natürlich Leute in der Kriegssituation im Moment noch gar nicht.
Sie haben jetzt Ihre Forderung genannt. Mhm. Müssen wir nachher nach den Nachrichten noch mal genauer anschauen. Und vor allem auch die Frage, was Sie mit Sturm verbinden. Also was es ist, was Sie befürchten. 00800 4464 4464 wäre die Gelegenheit, eigene Erfahrungen mitzubringen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Schlussrunde begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Münsterland, auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie gut die Aufnahme von Geflüchteten momentan gelingt und wie es um das ehrenamtliche Engagement bestellt ist. 2015 sind überall im Land Initiativen entstanden, lokale Willkommensinitiativen. An welchem Punkt stehen wir jetzt und welche Lehren können gezogen werden aus den bisherigen Erfahrungen? 00800 4464 4464 wäre jetzt schon fast die letzte Gelegenheit, um noch eine eigene Erfahrung beizusteuern. Das wollen wir gleich aufsammeln, was von Ihnen gekommen ist. Aber zunächst zurück eben zur Situation in Gescher im Münsterland. Genau, Anne Kortüm, Bürgermeisterin, Sie wollten den möglichen Sturm beschreiben. Was ist das für ein Bild?
Ja, wir können uns nicht erklären, warum wir im Moment eigentlich relativ wenig Zuweisungen bekommen, weil es ist ja so, der Krieg wird immer schlimmer, es ist kalt in der Ukraine. Da hinzu kommt dieses schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien. In Syrien ist es vermutlich so, dass die Menschen gar keine Möglichkeit haben, zu uns zu reisen. Aber wir haben uns natürlich extrem darauf eingestellt, dass noch viele Menschen den Weg zu uns suchen werden.
Und damit wären wir dann ja bei der Frage, wie Sie die Stimmungslage in Ihrem Ort einschätzen, ob es nach wie vor eine Willkommenshaltung gibt oder ob Sie Abwehr spüren.
Ich glaube, dass es nach wie vor eine Willkommenshaltung gibt. Dieses Stichwort Willkommenskultur hat mich gerade noch mal angeregt zum Nachdenken, weil ich muss sagen, ich glaube, das ist heute ganz anders. Die Willkommenskultur hat sich heute auch ein bisschen anders abgespielt, weil ja doch etliche Gescheranerinnen und Gescheraner ukrainische Flüchtlinge direkt aufgenommen haben, sogar abgeholt haben, bei sich zu Hause aufgenommen haben, vorübergehend oder auch bis heute. Und das war eben das Willkommen, was man jetzt ausgesendet hat. Wir müssen natürlich sehen, es kommen auch Menschen anderer Nationalitäten zu uns. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die afghanischen Menschen da etwas untergehen, weil der Krieg uns alle so sehr beeindruckt und beschäftigt auch. Steht das Thema Ukraine sehr im Vordergrund. Aber ich bin sicher, in Gescher gibt es keine Feindseligkeit. Wir haben vorhin gehört, dass ein Grundstück nicht zur Verfügung gestellt worden ist für ein Bauvorhaben, was wir haben. Das fand ich nicht gut. Das hat mir natürlich nicht gut gefallen. Aber
was war denn da die Begründung der Gegner?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur dieses Thema, dass man dort keine ausländischen Menschen haben möchte. Das steht gar nicht so im Vordergrund, sondern eigentlich geht es vielmehr um das Thema Nachverdichtung. Ne? Uns fehlt ja überall Wohnraum. Und wenn ich anfange, in Orten nachzuverdichten, das ist nicht nur in Gescher so, das ist überall so, dann sagt jeder ja gerne, aber nicht bei mir. Dann kann ja jemand in meinen Garten gucken. Und insofern war das natürlich enttäuschend, weil das eine sehr gute Möglichkeit gewesen wäre. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten gefunden, die aber nicht so schnell umzusetzen sein werden. Und das bedauere ich natürlich.
Also ich glaube, dass Sie einen Punkt gemacht haben mit dem Hinweis darauf, dass die Tatsache, dass hier zum Beispiel Privatwohnungen zur Verfügung gestellt werden für Geflüchtete aus der Ukraine, möglicherweise ein anderes Zeichen von Willkommenskultur ist, als es 2015 war. Und trotzdem ging mir durch den Kopf, jetzt nochmal beim Überlegen auch, warum Ihre Initiative heute etwas anders dasteht als in den Anfängen, dass man eigentlich die fragen müsste, die heute nicht mehr hier sind, weil sie sich irgendwie abgemeldet haben und Herr Hähnen wahrscheinlich in aller Regel still abgemeldet haben.
Das stimmt so, wobei ich nicht weiß, ob sie sich wirklich alle abgemeldet haben, weil es gibt ganz viele Beziehungen, die auch weiter erhalten oder aufrechterhalten werden im Kleinen. Ganz viele der Ehrenamtlichen haben eigentlich Einzelpersonen, zu denen sie doch irgendwie Kontakt haben, nicht unbedingt sehr regelmäßig, aber doch vielfach in enger Verbundenheit und auch immer wieder auch als Helfer zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch diejenigen, die enttäuscht sind und sagen, ja, das ist nicht mehr das, was ich gerne möchte. Oder ich bin persönlich enttäuscht worden, weil ich andere Erwartungen hatte. All das, was ich eben schon mal auch erwähnt habe.
Gibt es auch Menschen, die ausgebrannt sind, weil sie sich zu sehr eingebracht haben?
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dieses Stichwort Müdigkeit hat eine große Bedeutung, weil das hat ganz viel Kraft gekostet. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe 4 Jahre lang eine syrische Familie intensiv begleitet und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich bin müde. Das ist so intensiv, das nimmt mich auch selbst eine Menge mit all dem, was ich erfahren und erlebt habe, aber auch mit all dem Bedarf, der dahinter steckt, mit Trauma, Unterstützung und all diese Dinge.
Ich glaube, das ist das, was Herr Furt vorhin meinte. Man fängt mal ganz klein an. Man will vielleicht helfen bei dem Ausfüllen eines Formulars. Mhm. Und dann auf einmal ist viel mehr dahinter.
Ja, also mit den Formularen, das ist dann eine Sache für sich. Also wir haben ja schon über Bürokratieabbau geredet. Und die Stadt hat ja auch schon gesagt, Formulare füllen wir aus. Nur wenn unser Sozialarbeiter dann nicht da ist, dann kommen sie trotzdem mit den Formularen zu uns. Und es ist oft großer Quatsch, sag ich mal, was man da alles ausfüllen muss. Ich erzähle immer gern das Beispiel, dass also ein 13-Jähriger dann bei Jobcenter sein Geld kriegen sollte und er musste ein Formular ausfüllen, ob er verheiratet, geschieden oder allein lebend und ob seine Kinder im Kindergarten und wie er das machen könnte, das.
Naja, mit ein bisschen Hilfe.
Füll einfach deinen Namen aus und alles andere machen wir einen Strich dadurch und auf der letzten Seite unterschreibst du. Dann fragt man sich, warum werden solche Formulare überhaupt ausgegeben?
Ja, das ist ein weites Feld, Bürokratieabbau. Da haben sich schon viele dran versucht. In der Regel wächst das Gegenteil. Und wir wollen jetzt mal hören, mit der Hilfe von Alfred Schmitz im Kölner Funkhaus, was sich inzwischen getan hat bei den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, sehr spannend. Die Punkte, die eben angesprochen wurden, die finden sich auch in ganz vielen Zuschriften. Also Frustration ist auf jeden Fall erkennbar. Eine anonyme Zuschrift aus Hannover, eine Hörerin schreibt, mich nicht mehr im Bereich der Flüchtlingsunterstützung zu engagieren, hat unter anderem den Grund, dass ehrenamtliche Unterstützung sehr viel Kraft und Bereitschaft kostet, die eigene Zeit zu verschenken. Sie schreibt, ich habe mich inzwischen abgearbeitet zwischen meinem Mitgefühl und der Frustration, dass Helfen zum Teil auch von vielen belächelt wird. Dann schreibt Susanne Röther, ist es verwunderlich, dass das Engagement abbröckelt? Am Anfang ging es um eine akute Notlage von Menschen, die aus der Gefahrenzone flüchteten. Für ihre Unterstützung haben viele Menschen Zeit und Geld geopfert. Mittlerweile sind die Freiwilligen selbst mit den Folgen des Krieges konfrontiert. Sie meint damit die steigenden Preise im Land und natürlich diese allgemeine Verunsicherung und die Sorge vor der Zukunft. Dann schreibt Frau Frohne, sie ist 78 Jahre alt, aus Neu-Isenburg. Sie ist schon seit Jahren dabei, hat Flüchtlinge unterstützt. Sie sagt, es gibt genug Menschen, die helfen wollen, aber warum ist immer das Hilfsmaterial, also Bücher, Räume, Energiekostenzuschuss, so knapp? Dafür ist nicht genug Geld da, aber Geld wird für Waffen ausgegeben. Dann schreibt Herr A. Ebert aus Welschneudorf, mein persönliches Fazit, und das ist eben auch angesprochen worden, es ist vor allem die Bürokratie, die das Engagement der Helferinnen und Helfer schrumpfen lässt. Dann, auch das finde ich einen interessanten Punkt, da schreibt Doris Zetsche aus Stuttgart, ich finde die Unterschiede der Behandlung von Menschen aus der Ukraine und denen, die nicht mit dem Auto, sondern mit dem Schlauchboot kommen, empörend. Ebenso das Asylverfahren für Ukrainer und Menschen, die seit Jahren hier leben. Ich kenne einen Syrer, er spricht perfekt Deutsch, hat Abitur gemacht hier bei uns, studiert mittlerweile BWL. Er ist nur geduldet, kann jeden Tag abgeschoben werden. Also da spricht sie diese Ungleichbehandlung an, das kritisiert sie. Und dann kommt noch eine Kritik, die wir auf jeden Fall auch hier zu Wort kommen lassen wollen. Sabine Ederer, sie schreibt, es ist natürlich gut und schön, dass wir Geflüchtete aufnehmen. Meine Erfahrungen zeigen aber, dass Integration besonders bei jungen Männern sehr schwierig ist. Unter 10 Geflüchteten, die ab 2015 betreut wurden, haben sich nur 2 davon mit einem Arbeitsplatz und Deutschkenntnissen integriert. Sie schreibt auch, ein anderer Punkt, der ist auch eben angesprochen worden, geflüchtete Schulkinder ohne Deutschkenntnisse in die Schule zu schicken, ist schon problematisch. Wahrscheinlich denkt sie da, dass man die vorher vielleicht schon in der Fremdsprache, also in Deutsch, schulen sollte. Dann schreibt sie aber auch, wir haben bei uns im Land große Wohnungsnot. Geflüchtete verschärfen das für unsere Bürger noch weiter. Menschen, die für unbegrenzte Aufnahme Geflüchteter sind, sind aber genau diejenigen, mutmaßt sie, die sich hier nicht engagieren. Und dann haben wir noch eine Frage in die Runde. Die kommt von Herrn Hansen aus Flensburg. Er ist schon sehr lange Flüchtlingshelfer. Und seine Frage ist, er setzt sich in der Kommune ein, bekommt aber keine Bescheinigung, kein Zertifikat, dass er als Flüchtlingshelfer aktiv ist. Er ist da faktisch, so fühlt er sich, im luftleeren Raum unterwegs, muss sich häufig Fragen ausgesetzt fühlen, wer sind Sie denn, woher kommen Sie, wenn er da helfen will, wird das kommunal unterschiedlich gehandhabt, ist seine Frage, wie ist das mit dem Versicherungsaspekt, das ist vielleicht eine Frage an die Bürgermeisterin von Gescher, vielleicht kann sie das beantworten. Damit aber dann zurück nach Gescher, zurück zu Jürgen Wiebeke und seinen Gästen.
Besten Dank, Alfred Schmitz. Die letzte Frage, würde ich fast sagen, könnten Patrick Weifurt, Sie als Sozialarbeiter, beantworten. Bescheinigungen, Zertifikate für Helfer. Wir wissen jetzt nicht genau, in welcher Lebenssituation Sie benötigt werden, aber Ihr Gesicht hat mir gezeigt, Sie kennen das Thema.
Ja, das ist, glaube ich, auch mal eine Frage, die uns gestellt worden ist. Und die Gemeinde, die Kommune, die Stadt stellt sowas in der Regel halt nicht aus. Aber die Kirchengemeinden könnten sowas aufstellen. Ne? Da muss man natürlich immer mit den Personen in Kontakt treten, beziehungsweise mit der Gemeinde, um zu schauen, welche Person ist da Ansprechperson. Und dann kann sowas sicherlich auch ausgestellt werden.
Aber in welcher Situation könnte eine solche Bescheinigung nützlich sein? Ich schaue mal in die Runde.
Niemand. Ich weiß nicht, ob sowas nachher bei den Steuern oder so nochmal erkenntlich gemacht werden kann, aber sonst fällt mir erstmal kein Grund ein, beziehungsweise ist das ein persönlicher Grund eventuell auch.
Lassen wir so stehen. Hier vermisst niemand ein solches Zertifikat, das lese ich aus den Gesichtern. So, dann hatten wir Integration bei jungen Männern sei besonders schwierig. Frau Schüttert, Sie nicken.
Ja, das ist für mich im Moment ein ganz großes Thema. Die Männer sind viele Männer sind 2015 gekommen und zu einigen hatte ich sofort Kontakt und der ist auch bis heute geblieben, sehr intensiv auch. Und jetzt habe ich vor kurzem zwei Männer haben Geschau Deutschland verlassen, ohne irgendeine Erklärung. Sie haben ihren Freunden nichts erklärt, sie haben niemandem etwas erklärt. Das ganz dramatisch, ganz, ganz Schlimme ist, der eine Mann hat eine Frau und ein Kind und die hat er hier gelassen. Und man ist fassungslos, wenn man das hört. Aber ich denke drüber nach, was ist passiert? Was kann er nicht aushalten? Er kann nicht aushalten, glaube ich, dass er nicht doch ganz für seine Familie sorgen kann, finanziell. Außerdem hat er ein gesundheitliches Problem. Und der andere, der gegangen ist, der hat mir vor einem halben Jahr schon gesagt, die Leute sind, die helfen uns und die haben unser Leben gerettet. Aber in Deutschland ist es eigentlich kalt.
Damit ist nicht das Wetter gemeint.
Sie sind jetzt so um die 30, die wollen eine Familie gründen. Und die haben dann auch schon mal Erfahrungen gemacht mit Frauen aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Aber sie sagen, das geht überhaupt nicht. Ich muss eine Frau aus meiner Kultur finden. Da gibt es Männer, die zahlen jeden Monat an eine Frau, die wohnt meinetwegen in Uganda. Und sie schicken ihr Geld und sie hoffen, dass sie irgendwann kommt und dass sie heiraten können und vielleicht zusammen eine Familie gründen können. Und so gut wie alles hier irgendwie wohl läuft, sagen sie, eigentlich gehören wir hier nicht hin. Und die Menschen wollen uns eigentlich nicht. Das hat mir vor kurzem noch einer gesagt, von dem ich es gar nicht erwartet habe. Gut integriert in einen Handwerksbetrieb. Aber er hat das gesagt. Und er sagte, es wird immer schlimmer. Das hat mich richtig geschockt auch.
Wir müssen ohnehin noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ja viele von denen, die hier vielleicht am Anfang mitgetanzt und Party gemacht haben, nicht mehr da sind. Und Sie hatten ja geschildert, dass Sie meistens gar nicht wissen, wohin Sie gegangen sind. Oder gibt es doch irgendwie Fäden, die auch noch halten über die Distanzen hinweg?
Also davon wüsste ich nicht, weil der Kontakt ist wirklich dann oft endgültig abgebrochen. Manchmal gibt es noch mal eine Mail. Ich habe also, es gab Leute, die abgeschoben worden sind. Und die waren dann irgendwann in Sri Lanka zurück, in einem Hotel kaserniert, Corona, und waren zu dritt in Zimmern nebeneinander, durften sich aber nicht besuchen. Und die haben dann aus dem Zimmer heraus mit dem Handy noch mal eine Botschaft geschickt. Es waren 2, 3 Versuche und dann war der Kontakt auch zu Ende.
Kriegt die Gemeinde das mit, die Kommune, Frau Kortüm? Wenn jetzt jemand plötzlich nicht mehr da ist?
Ja, und sind natürlich, also es gibt immer wieder Menschen, die dann auch verschwinden. Ne? Wir wissen das gar nicht. Irgendwann bekommen wir das dann mit, dass sie nicht mehr in den Unterkünften sind, weil da besteht natürlich der Kontakt auch. Sicherlich wird das dann an uns herangetragen. Aber es gibt Menschen, die verschwinden eben einfach. Es gibt auch bei den ukrainischen Gästen, sage ich jetzt mal, gibt es durchaus welche, die schon wieder zurückgegangen sind in ihre Heimat, weil sie eben halt auch die Trennung von der Familie nicht aushalten können, weil sie sich so viel Sorgen machen und denken, sie können es da besser ertragen als hier.
Klar. Unabhängig von der einzelnen Lebensgeschichte, die immer ihre Gründe und Motive hat, ist das ja auch eine politische Frage, Warum ist einer Kleinstadt wie Gescher in einer durchaus wohlhabenden Gegend, die angewiesen ist auf Zuwanderung, weil sie viele Arbeitsplätze auch nicht besetzen können, warum es nicht gelingt, diese Menschen zu halten?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Bürokratismus ist schon angesprochen worden und das setzt sich natürlich auch durch, wenn man über Arbeitsplätze redet. Selbstverständlich müssen wir Ausbildungszertifikate überprüfen. Aber wir dürfen uns nicht darin verlieren. Und in Deutschland ist es so, dass viele Migranten einfach weiterziehen, die wir nicht halten können, weil wir uns in diesem Bürokratismus verlieren und ihnen keine Chance geben, bei uns wirklich eine Arbeit aufzunehmen.
Und wohin ziehen die?
Ja, in andere Länder, in andere europäische Länder beispielsweise oder auch in die USA.
Also dann, wenn Sie die besten Qualifikationen haben?
Ja, nicht unbedingt. Also es kommt jemand natürlich auch, der schon sehr gute Qualifikationen hat. Ärzte beispielsweise, habe ich schon einige hier kennengelernt, die dann sagen, ich will arbeiten, ich muss arbeiten, ich will nicht mehr warten und dann ziehen die eben leider weiter.
Ja, ich würde gerne, weil Sie sagten, dass inzwischen auch einige ukrainische Familien inzwischen wieder zurückgegangen sind, noch auf etwas zu sprechen kommen, was ja auch die Schule betrifft. Und Frau Rothers, wir müssen, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Ihrer Erfahrung in der Primarstufe, in der Grundschule und dann älteren Kindern, die hier zum Beispiel die Gesamtschule besuchen. Da ist ja dann auch die Frage, genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass nicht so richtig klar ist, wie lange ist man denn eigentlich hier in Deutschland, ob man an deutschem Unterricht teilnimmt oder eben online an ukrainischem Unterricht. Das hätte Ihre Kollegin aus der Gesamtschule, die heute nicht da ist, so erzählt, aber an Ihrer Schule ist es anders.
Ja, nicht alle Kinder besuchen das, aber ich habe mich gestern noch mal schlau gemacht. Es gibt auch durchaus bei uns Kinder, die nachmittags auch mal Online-Unterricht haben, damit ihnen das Schuljahr anerkannt wird, auch für die Ukraine, damit sie auch da durchgängig am Unterricht teilgenommen haben. Also morgens sind sie bei uns und nachmittags vor dem PC verbunden mit der ukrainischen Lehrkraft.
Frau Bönning, Sie als Übersetzerin, haben Sie mit diesem Thema schon zu tun gehabt?
Ja, ich weiß, dass nicht nur die Kinder besuchen online ukrainische Schule. Wir haben auch zum Beispiel Studentinnen auch, ne, die machen Online-Studium weiter. Und sie einer besucht zum Beispiel parallel auch Integrationskurs, ne. Also besonders natürlich Studenten, ne, weil sie wollen ihren Abschluss bekommen, ne. Das kann ich wohl gut verstehen, ne? Wenn man angefangen hat zu studieren, dann möchte dann auch Diplom oder Bachelor oder Masterabschluss haben, ne? Damit dann nachher vielleicht wird er anerkannt, ne? Weil sie wissen auch nicht, wie das weitergeht, ne?
Mhm. Ja. So, dann hatten wir die Frage, gibt es unterschiedliche Behandlungen je nach Herkunft? Also gesetzlich auf jeden Fall zwischen ukrainischen Flüchtlingen und anderen. Das wissen Sie als Sozialarbeiter am besten.
Ja, es natürlich gibt es unterschiedliche. Man muss ja auf das Herkunftsland schauen, welche Personen kommen aus welchen Ländern und wie ist die Situation vor Ort. Letztendlich ist es für mich aber immer so, dass ich alle gleich behandeln möchte, will. Ne? Weil jeder Mensch hat irgendwo eine Chance auf Gleichbehandlung verdient, aus meiner Sicht. Und wenn die Umstände so sind, dass die Person Integrationsleistung gezeigt hat und weiter zeigen möchte. Und wir haben hier auch ein Problem mit demografischem Wandel, Personalmangel, dass wir auch gute Personen, qualifizierte Personen und engagierte Personen behalten sollen, möchten. Und dann sehe ich eigentlich weniger einen Grund, Leute wegzuschicken, wenn wir doch Personen auch brauchen. Ne? Natürlich dürfen wir nicht alle unkontrolliert reinlassen, das ist keine Frage. Aber wir sollten da einen Weg finden, um zu gucken, auch Probleme, die uns betreffen, irgendwie zu lösen und eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu schaffen.
Nun gab es den Hinweis, es sei nicht genug Geld da. Es war zuallererst bezogen auf Unterrichtsmaterialien und solche Dinge. Ich schaue jetzt mal in die Runde, wer zuerst ein Zeichen gibt, ob Geld eigentlich das zentrale Thema ist oder ob es nicht um ganz andere Dinge geht. Alle schütteln den Kopf. Fange ich mal bei Ihnen an, Frau Körting.
Ja, also ich finde, dass Geld noch nicht das zentrale Thema ist, sondern das zentrale Thema ist, dass wir gucken müssen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Es reicht ja nicht, die Menschen aufzunehmen, sondern wir müssen ja für Integration sorgen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie die Sprache lernen, dass wir mit in den Kitas auskommen, in den Schulen und so weiter, dass wir die personelle Situation, die in Schulen und Kitas ja ohnehin schon sehr angespannt ist, lösen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Das finanzielle Problem, das bekommt man hin. Da gibt es auch sehr viel Hilfsbereitschaft. Und wir haben ja in allen Situationen gezeigt, dass die Deutschen da sehr spendenfreudig auch sind. Und wenn man da die Trommel rührt, dann bekommt man das Geld auch zusammen. Daran wird es nicht liegen. Wir brauchen, wie es immer so schön ist, Konzepte.
Ja, wir wollen einmal kurz auch auf die Zahlenverhältnisse schauen. Sie hatten gesagt, es sind 25 Kinder in der Grundschule, die in der Erstaufnahme sind, also ohne Deutschkenntnisse. Hätten Sie noch Kapazität und könnten Sie am Ende sogar was sagen, wie es bei den Kitas aussieht?
Die Frage stellt sich nicht, ob wir Kapazitäten haben. Wenn diese Kinder kommen, müssen sie irgendwo hin. Und dann müssen Grundschulen aufnehmen. Bei den Kitas kann ich keine das weiß ich wirklich nicht, das zieht sich meiner Kenntnis, aber wir Grundschulen sind da auch, wir sind hier zu zweit am Ort und wir gucken auch immer, wo ist die Kapazität größer, wer kann besser aufnehmen, wo ist in der Stufe noch Luft. Aber die Frage stellt sich nicht. Wir können schlecht sagen, nö, die kommen zwar nach Gescher, aber wir nehmen die nicht auf in der Grundschule.
Wer kommt es da? So ist die Situation. Letzter Punkt. Es wurde gesagt, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Initiativen über ihr Selbstverständnis nachdenken, vielerorts. Ich habe mich abgearbeitet. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ehrenamtler haben sich abgearbeitet. Was können Ehrenamtler machen, um das zu vermeiden? Was ist Ihr Vorschlag, Ihr Rezept, Ihre Anregung, Herr Hinn?
Ich finde, das ist ganz schwierig, weil wenn ich als Ehrenamtler einsteige, habe ich nicht eigentlich einen Plan, mit dem ich meine Arbeit mache, sondern ich habe eigentlich erstmal das große Herz, mit dem ich einsteige. Und damit bin ich eigentlich gefangen in diesem Gutes tun wollen, jemandem helfen wollen. Und das ist eine emotionale Geschichte. Und das unter Kontrolle zu behalten, ist immer wieder schwierig. Und da müsste man sich wirklich in einer Flüchtlingsinitiative verständigen über Erwartungen und Ziele und auch ein bisschen gucken, den persönlichen Schutz zu definieren. Wie weit gehe ich, wie weit lasse ich mich auch emotional auf bestimmte Schicksale ein? Das ist ja das, was eigentlich latent unheimlich viel Kraft kostet. Und das muss man gemeinsam leisten, aber dafür muss auch Zeit da sein bei all dem, was täglich neu auf die Leute zukommt.
Die Zeit muss da sein und vielleicht ist ja unsere Sendung eine Anregung, das auch in den Initiativen selber zum Thema zu machen, damit das nicht Einzelne, jeder und jede für sich leisten muss, zu überlegen, was sind meine persönlichen Grenzen. Es gibt immer auch die Erfahrungen der anderen. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass wir zu Ihnen kommen durften, nach Gescher im Münsterland. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda. Umwelt und Verbraucher ist das Nächste, was Sie hier im Deutschlandfunk hören.